Guten Morgen. Was für ein bewegender Moment für mich, was für euch völlig normal ist, mit Video einen Gottesdienst zu gucken, ist für mich heute zum ersten Mal. Wenn du mich noch nicht kennst, dann bist du wahrscheinlich in den letzten 6 Monaten zu mittendrin als Kirche dazugekommen oder du schaust den Gottesdienst irgendwo von außerhalb Potsdams an. Herzlich willkommen. Mein Name ist Steffen, ich bin einer der Pastoren von mittendrin und ich freue mich total, bin auch ein bisschen aufgeregt, dass ich jetzt nach über 6 Monaten zum ersten Mal wieder das machen kann, was ich so gerne mache, Gottes Wort mit euch zusammen angucken, für euch auslegen und dann mit euch zusammen anwenden. Eigentlich hatte ich mich total darauf gefreut, euch heute nach meiner langen Krankheitszeit wieder persönlich zu treffen. Das geht nicht, das weiß jeder. Viele von euch habe ich innerlich vor Augen. Das muss ausreichen. Wir starten heute in eine neue Predigtserie. Bis zu den Sommerferien, bis zur Sommerpause werden wir uns mit einer der zentralsten und wichtigsten Personen des Alten Testaments, das ist der vordere, ältere, längere und schwerer zu verstehende Teil der Bibel, beschäftigen, mit Abraham. Die Serie heißt Abraham und das Evangelium. Abraham hat zeitlich ungefähr so viel vor Christus gelebt, wie wir heute nach Christus leben. Ungefähr 2000 vor Christus. So ganz genau lässt sich das nicht datieren, aber ungefähr 2000 vor Christus. Und vielleicht fragst du dich das immer wieder, wieso macht man das eigentlich? Wieso beschäftigen wir uns im Jahr 2020 in Potsdam mit Texten oder Personen, die so alt sind und aus dem vorderen alten Orient stammen und diese Person ist schon fast 4000 Jahre tot. Warum macht man das? Mal abgesehen davon, dass wir davon überzeugt sind, dass Gott durch sein Wort die Bibel zu uns spricht und uns was zu sagen hat, gibt es noch mehrere Gründe dafür. Ich möchte heute nur mal 2 nennen. Der erste Grund: Der Glaube von ungefähr 50% der Weltbevölkerung geht auf Abraham zurück. Sowohl der jüdische Glaube als auch der christliche Glaube mit protestantisch und katholischer Richtung als auch der Islam berufen sich auf Abraham als Startpunkt für den Glauben, als Urvater des Glaubens, auf den alles zurückgeht, beziehungsweise mit dem alles angefangen hat. Und der zweite Grund: Wenn wir die Geschichte von Abraham besser verstehen, werden wir die ganze Bibel besser verstehen. Weil die Bibel der Bericht davon ist, wie Gott seine Versprechen, die er Abraham gegeben hat, erfüllt und wie sich das entfaltet. Und wenn wir die Geschichte der Bibel besser verstehen, dann werden wir die Weltgeschichte besser verstehen. Und wenn wir die Weltgeschichte besser verstehen, werden wir unser eigenes Leben besser verstehen. Das sind nur mal 2 Gründe, warum wir uns mit diesen alten biblischen Texten beschäftigen. Und bevor wir einsteigen in den Text, möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, für diese alten Texte, durch die du uns heute noch was zu sagen hast. Bitte hilf uns beim Verstehen und schenk, dass wir so reagieren, wie es für unser Leben jetzt angemessen ist. Danke dafür. Amen. Um diesen Bibeltext richtig einordnen zu können, gebe ich euch einen kurzen Überblick über die Situation. Wenn du eine Bibel aufschlägst, findest du den Anfang der Geschichte Gottes mit Abraham irgendwo zwischen den Seiten 20 und 30, je nach Bibel, in 1. Mose 11. Am Ende geht es los. Und obwohl wir uns noch ganz am Anfang befinden, ist schon ganz schön viel passiert. Die ersten 11 Kapitel der Bibel, die sogenannte Urgeschichte, beschreiben uns den Anfang dieser Welt, die Schöpfung. Und das Ganze liest sich wie eine Beschreibung einer unrealistischen Fantasiewelt, die es so nicht mehr gibt. Alle Beziehungen sind in Ordnung. Die Frage nach Gott ist noch keine Frage. Er ist ganz natürlicher Teil des Lebens der Menschen und sie genießen es. Gott liebt sie, sie lieben Gott, die Menschen lieben sich untereinander. Die Natur ist genauso, wie sie sein sollte. Es gab noch keinen Grund für Fridays for Future. Es ist einfach alles in Ordnung. Und falls du jetzt auch denkst, wow, wäre das schön, dann merkst du, dass wir eigentlich genau dafür gemacht sind. Diese Sehnsucht in uns zeigt etwas über unsere Herkunft und über unsere Bestimmung. Aber wir wissen, und das nicht erst seit Corona, unsere Welt ist so nicht mehr. Vielleicht hattest du schon heute Morgen Stress und Diskussionen in deiner WG oder Streit in deiner Familie. Vielleicht hast du schlecht geschlafen, vielleicht hast du Kopfschmerzen. Vielleicht trauerst du um einen lieben Menschen, den du verloren hast. Vielleicht hast du schlecht geträumt oder vielleicht kannst du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Sämtliche Situationen, in denen, in ihren unterschiedlichen Formen, bei denen wir irgendwie denken, oh nein, die haben ihren Ursprung in dieser einen katastrophalen Entscheidung der ersten Menschen, als sie einer anderen Stimme mehr vertraut haben als der vertrauten Stimme Gottes. Durch diesen sogenannten Sündenfall, das ist diese Geschichte mit der Schlange und dem Apfel, kommt es zu dem katastrophalen Beziehungsbruch zwischen Gott und den Menschen und als Folge davon dann zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und der Natur. Und wenn wir heute fast jeden Tag den Satz in den Nachrichten hören, diese Welt ist nicht mehr so wie noch vor ein paar Monaten, dann finden wir den Grund dafür in der Bibel. Seit dem Sündenfall wiederholt sich dieser Satz wie eine Endlosschleife. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Manchmal verursacht durch persönliche Fehlentscheidungen, manchmal durch Schicksale, manchmal durch globale Ereignisse wie Kriege oder eben Pandemien oder andere Naturkatastrophen. Eigentlich ist dieser Satz die perfekte Beschreibung für dieses alte Wort Sünde. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie gemeint war, weil die Beziehung der Menschen zu Gott nicht mehr so ist, wie sie einmal war. Wir sehen das an dem ersten Geschwisterpaar in der Bibel, die nicht so gut miteinander klarkamen und wo einer den anderen umbringt. Danach war die Welt für diese Familie nicht mehr so, wie sie vorher war. Es folgt irgendwann die Sintflut, diese große Überschwemmung. Danach war die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war. Die Menschen entfernen sich immer weiter von Gott. Es wird immer schlimmer. Und in der Folge kommt es zu dem größten Bauprojekt der damaligen Zeit, dem Turmbau zu Babel. Menschen wollten sich ein Denkmal bauen, wollten zu Gott aufsteigen. Es sollte ein Zeichen für die Unabhängigkeit von Gott sein. Sie wollten zu Gott hochsteigen. Und Gott muss heruntersteigen, um den Turm überhaupt sehen zu können. Und was macht er? Aus einer Sprache der Menschen macht er mehrere Sprachen und die Missverständnisse und Unklarheit zwischen den Menschen wird immer größer. Die Welt ist danach nicht mehr so, wie sie vorher war. Das ist also eigentlich gar kein neues Phänomen. Und obwohl wir unsere Welt gar nicht anders kennen, gibt es irgendwo in uns diese Sehnsucht nach Verbesserung, nach Veränderung, nach mehr Gerechtigkeit, nach Schönheit, nach Gesundheit. Und in diesem ganzen Chaos zeigt Gott seinen wahren Charakter. Er zeigt seine Liebe, er zeigt seine Treue, er zeigt seine Gerechtigkeit und seine Gnade. Und er arbeitet daran, diesen alten guten Zustand wiederherzustellen. Und dabei spielt Abraham eine ganz besondere Rolle. Mein Thema für heute, Berufung, Aufbruch in ein neues Leben. Berufung, Aufbruch in ein neues Leben. 3 Punkte möchte ich mir angucken mit euch. Aufbruch, Berufung und Gehorsam. Aufbruch, Berufung und Gehorsam. Was wissen wir über diesen Abraham? Obwohl er ein Mann von sehr großer Bedeutung ist, ist er eigentlich ein ganz gewöhnlicher Typ. Seine Familie stammt aus der damals blühenden Weltstadt Ur in Chaldäa in Mesopotamien am Euphrat, nordwestlich des Persischen Golfes. im heutigen südlichen Irak. Und er ist aufgewachsen in einem Volk, das verschiedene Götter angebetet hat, hauptsächlich den Mondgott, also einem sehr heidnischen Umfeld groß geworden. Wir werden sehen, dass Abraham manchmal Schwierigkeiten mit der Wahrheit hatte, damit hat er es nicht so genau genommen. Und an einigen Stellen in seinem Leben werden wir sehen, dass er Schwierigkeiten hatte, Gott zu vertrauen. Der erste Punkt, Aufbruch. An dieser Stelle in der Weltgeschichte steigt jetzt unser Bibeltext ein und ich lese euch aus 1. Mose 11, ab Vers 27 bis Kapitel 12, Vers 9. Hier ist die Liste der Nachkommen Terachs. Seine Söhne waren Abram, Nahor und Haran. Haran zeugte Lot, er starb noch vor seinem Vater Terach in seiner Heimatstadt Ur in Chaldäa. Abram heiratete Sarai und Nahor heiratete Milka, die Tochter Harans und Schwester Jiskas. Sarai aber bekam keine Kinder. Terach brach aus Ur in Chaldäa auf, um ins Land Kanaan zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit. Sie kamen bis nach Haran und siedelten sich dort an. Terach wurde 205 Jahre alt. Er starb in Haran. Soweit mal als Einstieg, der Einblick in diese Familiengeschichte. Übrigens ist es kein Druckfehler, falls dir aufgefallen ist, dass im Text von Abram die Rede ist. Abram bedeutet Vater und Gott selbst ändert später seinen Namen in Abraham, was bedeutet Vater von vielen. Wir kommen noch dazu. Das hängt mit Abrahams besonderer Rolle in Gottes Geschichte zusammen. In dieser Familie gibt es ein paar Auffälligkeiten. Der wahrscheinlich ältere Bruder von Abraham, Haran, stirbt noch in Ur und Abraham übernimmt Verantwortung für dessen Sohn, seinen Neffen Lot. Er adoptiert ihn. Außerdem heiratet er Sarai, deren Name später Sarah sein wird. Sein anderer Bruder Nahor übernimmt Verantwortung für seine Nichte, die Tochter des verstorbenen Bruders Milka, nicht verwandt oder verschwägert mit der Schokolade. Und zwar übernimmt er Verantwortung nicht, indem er sie adoptiert, sondern indem er sie heiratet. Und der Text gibt uns noch eine ganz wichtige Info. Sarai bekam keine Kinder, heißt es hier. Und im Urtext lautet das hier, sie war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und eine Doppelung in einem Text ist immer ein Hinweis auf etwas ganz Besonderes und ganz Wichtiges. Mit Abraham und Sarah hätte an dieser Stelle die Geschichte, zumindest der Zweig dieser Familiengeschichte, zu Ende sein können. Behaltet das mal im Hinterkopf. Wir wissen den Grund nicht genau, aber die Sippe um Terach macht sich auf aus ihrer Heimat von Ur nach Kanaan. Das sind ungefähr 2000 Kilometer und hat insgesamt mehrere Jahrzehnte gedauert. Auf der Karte seht ihr entlang der roten Pfeile von Ur über Babylon nach Haran und dann nach Süden ins Land Kanaan. Das ist die Route durch den sogenannten fruchtbaren Halbmond, den diese Familie gewandert ist. Und ungefähr auf halber Strecke machen sie Halt in Haran, einer Stadt in der heutigen Türkei an der Grenze zu Syrien. Und sie bleiben dort ungefähr 25 Jahre. Der zweite Punkt, Berufung. Wir wissen nicht genau wann, aber irgendwann in dieser Zeit, vielleicht war das auch schon der Grund für diesen Aufbruch dieser Sippe, passiert Folgendes. Gott spricht zu Abraham und sagt, ich lese weiter im Text, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Ich weiß nicht genau, was du über Gott denkst. Vielleicht hast du grundsätzlich Schwierigkeiten, dir einen Gott vorzustellen, der eine persönliche Beziehung zum Menschen möchte, beziehungsweise der eine persönliche Beziehung zu Menschen hat und diese Beziehung wiederherstellen und erneuern und prägen möchte. Vielleicht hältst du deine eigene Lebensgeschichte für so gewöhnlich, dass du dir die Frage stellst, wieso sollte ein Gott, falls es ihn gibt, ausgerechnet mit mir Kontakt haben wollen? Vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die sagen, ich kann mir ein Leben ohne Gott gar nicht mehr vorstellen. Das gehört für mich irgendwie schon immer dazu. Wie auch immer, Gott beruft Abraham. Gott ergreift die Initiative und spricht zu Abraham. Er spricht zu ihm, weil er mit ihm und seinem Leben etwas ganz Besonderes vorhat. Und er sucht Abraham nicht aus, weil der irgendwie besonders toll oder außergewöhnlich begabt oder wahnsinnig schön ist oder besonders brauchbar war. Es ist die Berufung Gottes, die Abrahams Leben außergewöhnlich und brauchbar und besonders macht. Es ist die Berufung Gottes, die ein Leben besonders und brauchbar und außergewöhnlich macht. Und Gott beruft heute immer noch, obwohl kein Mensch, auch niemand von uns, qualifiziert oder gut genug ist, um Gott zu gefallen, um von Gott berufen zu werden. Aber eine Berufung durch Gott, die qualifiziert uns und macht uns und unser Leben zu etwas ganz Besonderem. Denk also nicht, ich bin in der DDR aufgewachsen, da kam dieser Gott nicht vor. Da, wo Abraham aufgewachsen ist, kam dieser Gott eigentlich auch nicht vor. Denk auch nicht, ich habe es mit der Wahrheit, nehme ich es nicht ganz so genau, ich mogel mich immer mal so gerne durch. Das hat Abraham auch gemacht. Denk nicht, was bin ich schon? Dieser Text will dich einladen, zu denken, was kann durch Gott aus meinem Leben werden? Woher hat Abraham eigentlich gewusst, dass es Gott war, der zu ihm gesprochen hat? Wir wissen es nicht genau. Der Text lässt es offen. Aber es scheint klar und eindeutig gewesen zu sein. So eindeutig, dass Abraham weiß, egal was Gott von mir fordert, es gibt nichts Besseres, als auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen. Und Gott verlangt einiges von ihm hier. 4 Punkte. Er sagt, verlass deine Heimat, deine Sippe, also die größere Verwandtschaft, deine Familie und zieh los. Und ich stelle mir vor, wie Abraham reagiert haben könnte. Okay, Gott. Und wohin soll ich ziehen? Und Gott sagt, das werde ich dir unterwegs sagen. Geh schon mal los, vertrau mir. Okay, Gott, und wann? Und Gott sagt, jetzt sofort. Und Abraham sagt, okay, Gott, noch eine letzte Frage. Und warum? Und Gott sagt, weil ich aus dir ein großes Volk machen möchte. Dein Name soll berühmt werden und ich will dich segnen und dich zum Segen für viele Menschen machen. Okay, Gott, aber wie soll das gehen? Wenn wir von hier weggehen, überall, wo wir hinkommen werden, werden wir Fremde sein. Und meine ganze Familie betet den Mondgott an. Die werden mich für verrückt erklären. Und Gott, apropos großes Volk, Sarah und ich haben noch nicht mal ein Kind. Sarah kann keine Kinder bekommen. Und Gott sagt, ich weiß. Vertrau mir. Ich bin da. Geh los. Und dann heißt es im nächsten Vers einfach, Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf. Ich muss an dieser Stelle an einige Gespräche denken, bei denen Menschen mir gesagt haben, Steffen, ich hätte schon Interesse am Glauben, wenn ich dafür nicht zu viel von meinem Lebensstil aufgeben müsste. Oder ich finde das ja schon total spannend, aber die Bibel ernst nehmen, weil das schränkt mich zu sehr in meiner eigenen Freiheit und Selbstbestimmung ein. Ich würde Gott ja folgen, wenn er mir genau sagen würde, was, wann, wo, wie, in welcher Reihenfolge und wie schnell passiert und es nicht ganz so anstrengend werden würde. Aber wisst ihr was? Das ist weder Glaube noch Vertrauen, sondern Kontrolle. Und obwohl Gott alle unsere Einwände kennt, lädt er uns trotzdem immer wieder ein, vertrau mir, folge mir, ich bin da, ich weiß. Jede Einladung zum Glauben ist eine Berufung zu einem neuen Leben mit Gott. Und innerhalb eines Lebens mit Gott gibt es immer wieder auch konkrete Berufungen für bestimmte Aufgaben in unserem Leben, die nur du mit deinen Begabungen ausführen kannst. Ich erzähle euch mal, wie das bei mir war. Woher wusste ich in dem Moment, den ich euch gleich erzählen werde, dass Gott zu mir gesprochen hat? Ich kann es euch auch nicht sagen, aber es war klar und eindeutig. 23. Mai 1998. Steffen, willst du mir als Pastor zur Verfügung stehen? Wie wäre es mit Theologie statt Musik? Aber Gott, ich habe doch Frau und Kinder. Und es war, als würde Gott sagen, ich weiß, vertrau mir. Sommer 2008. Steffen, wie wäre es mit Gemeindegründung in Potsdam? Aber Gott, das liegt doch im Osten. Und die Geschichte dort und der Atheismus. Und es war, als würde Gott sagen, ja genau, deswegen ja, ich weiß doch, vertrau mir. Aber Gott, dafür brauchen wir total viel Geld. Weißt du, wie schwer Fundraising für Deutschland in Deutschland ist? Und Gott hat gesagt, ja, ich weiß, vertrau mir. Und Gott, übrigens, die Wohnungssituation in Potsdam, ganz schwierig. Und Gott sagt, ich weiß, vertrau mir. 2019. Mir war, als würde Gott sagen, Steffen, wie wäre es, wenn ich durch mittendrin 2000 Menschen in Potsdam mit dem Evangelium erreichen möchte und deren Leben komplett verändern möchte? Stehst du mir, steht ihr mir dafür zur Verfügung? Ja, aber vertraut mir. Denkt an Abraham. Er hat lange nichts gehabt und er hat lange nichts von dem gesehen, was ich ihm versprochen hatte. Aber ich hatte zu jeder Zeit alles im Griff. Vertraut mir. Fangt an. Der Bewegungsprozess, der für euch neu ist, der läuft schon seit Tausenden von Jahren. Ich habe Abraham so viele Nachkommen versprochen, wie es Sand am Meer gibt. Und ihr habt Zweifel, dass ich 2000 Potsdamer erreichen möchte? Ja, aber hey, vertraut mir, fangt an. Wenn Abraham gewusst hätte, was auf seinem Weg mit Gott alles auf ihn zukommen würde, ich befürchte, er wäre nicht losgegangen. Wenn Gott Menschen beruft, nimmt er selten Rücksicht auf die Umstände, in denen wir uns befinden, weil die Umstände für ihn kein Problem sind. Und selten gibt Gott bei einer Berufung den genauen Ablaufplan schon mit, wo detailliert aufsteht, aufgeschrieben ist, was, wann, wie passiert. Aber er lädt uns immer ein, ihm zu vertrauen. Habt ihr gemerkt, dass Gott schon bei seinem Versprechen an Abraham an uns gedacht hat? In Vers 3 in dem Text heißt es, alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Stellt sich die Frage, was haben wir mit Abrahams Nachkommen zu tun? Gott spricht hier zuerst zu Abraham und seiner Familie, aus der das Volk Israel entstehen sollte, aus dem der versprochene Retter, der Messias, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hervorkommen sollte, aus dem die neue Kirche, die neue Familie Gottes aus Glaubenden hervorgehen sollte, die wiederum neue Glaubende hervorbringt. Seht ihr das große Bild der Wiederherstellung, das Gott schon vor Augen hatte, als er Abraham versprochen hatte, ich werde aus dir und es wird die Wiederherstellung kommen. Nach vielen, 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 vielen Zwischenschritten und vielen Auf und Abs. Aber wir waren schon Teil von Gottes Plan. Du, weil Abraham seiner Berufung gefolgt ist und aufgebrochen ist. Und das Dritte, weil er gehorsam war. Ich lese ab Vers 4. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarai und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Von dort aus zog er in das Bergland östlich von Bet-El. Seine Zelte standen zwischen Bet-El im Westen und Ai im Osten. Auch dort baute er einen Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Dann zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz immer weiter nach Süden. Und denk jetzt nicht, ich mag kein Camping oder ich bin zu alt oder ich bin zu jung oder ich bin zu wenig verheiratet oder ich habe zu viele Kinder oder ich bin zu wenig gläubig oder ich bin zu atheistisch. Das alles hindert Gott nicht daran, Menschen zu berufen. Und wenn Gott ruft, dann reicht das Vertrauen auf seine Versprechen. Das nennt man Glauben. Und das ist es, wofür Abraham bekannt geworden ist. Und aus seinem Glauben, diesem vertrauenden Nachfolgen, folgt Gehorsam. Und zwar nicht ein Gehorsam, der irgendwie knirschend sagt, naja, ich muss ja jetzt irgendwie, es bleibt mir ja nichts anderes übrig, sondern ein Gehorsam, der sagt, ja, ich will, ich kann nicht anders als dabei sein wollen. Gott zu vertrauen. Solange wir sagen, ja, ich will, und der Satz geht dann weiter mit wenn oder falls oder aber, dann geht es uns immer noch mehr um uns als um Gott. Und das ist nicht der vertrauende Glaube, zu dem Gott einlädt. Abraham wird uns zeigen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen, egal wie viel wir dafür vielleicht loslassen oder aufgeben müssen. Es geht aber um viel mehr als darum, von uns heute Abraham als Vorbild zu nehmen. Um von Abrahams Beziehung zu Gott zu unserer Beziehung zu Gott zu kommen, fehlt noch ein ganz entscheidender Zwischenschritt und den möchte ich mir jetzt noch mit euch angucken. Wenn wir hier vom Anfang des Alten Testaments einen großen Sprung nach vorne machen zum Anfang des Neuen Testaments, dann lesen wir dort als erste Worte im Neuen Testament Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und dann folgt ein lückenloser Stammbaum von Abraham bis zu Jesus Christus, dem Messias, dem versprochenen Retter. Die Geschichte von Abraham endet nicht in der Sackgasse der Kinderlosigkeit und Unfruchtbarkeit von Sarah. Gott hat Abraham einen Sohn geschenkt. Gott hat Abraham ein großes Volk geschenkt. Und aus der Familie von Abraham ist viele, viele, viele Jahrhunderte später der versprochene Retter der Welt, Jesus Christus, hervorgegangen. Und durch Jesus hat Gott den Rettungsplan dieser Welt seinen Höhepunkt zugefügt. Weil er, Jesus, durch seinen Tod und seine Auferstehung das eigentliche Problem von uns, von dieser Welt, nämlich die Sünde, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie mal war, hat er gelöst. Und darum wird ein Leben mit ihm, mit Jesus, in glaubendem Vertrauen unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Wiederherstellung stillen. Weil Jesus Gott seinen Vater, weil er ihm vertraut hat, weil er ihm gehorsam war und weil er seine Familie, seine Sicherheit verlassen und aufgegeben hat, können wir Zugang zu der Neuschöpfung bekommen, die Gott wiederherstellt. Zur Ewigkeit, in der es keine gestörten Beziehungen mehr gibt, keine Krankheiten, keine ungestillten Bedürfnisse. Weil Jesus seine Familie verlassen hat, können wir Teil der neuen Familie Gottes werden. Weil Jesus Gott, seinen Vater, vertraut hat, weil er ihm gehorsam war und weil er das Haus seines Vaters verlassen hat, können wir Zugang zu der Neuschöpfung bekommen, die Gott am Wiederherstellen ist, zur Ewigkeit, in der es keine gestörten Beziehungen, keine Missverständnisse, keine Krankheiten mehr geben wird, wo es wieder so war, wie es am Anfang war, wo es wieder so sein wird, wie es am Anfang war. Weil er, Jesus, seine Sicherheit aufgegeben hat, können wir durch die Beziehung zu ihm so sicher sein, dass wir hier alles aufgeben können, was uns Sicherheit verspricht und wovon wir uns Sicherheit erhoffen. Wir können Familie und Sippe und Heimat verlassen und losgehen. Seht ihr, wie dieser Bewegungsprozess, wie lange der schon läuft? Das ist gar keine neue Idee. Weil die Welt noch nicht so ist, noch nicht wieder so ist, wie sie einmal war und wie sie einmal wieder sein wird, wiederholt sich diese Bewegung immer und immer und immer und immer wieder. Durch Berufung, durch Aufbruch, durch Gehorsam. Durch Berufung, durch Aufbruch, durch Gehorsam. Jesus beruft 12 Jünger zu einem neuen Leben mit sich. Sie brechen auf, sie sind im Gehorsam und sie gehen mit. Und dann sagt er zu den Jüngern, geht hin. Verlasst euch auf mich, geht in alle Welt und verkündigt dort das Evangelium von der neuen Welt. Und egal, wie viel ihr dafür aufgeben müsst, ich bin bei euch, immer. Und sie gehen. Und durch den Heiligen Geist entsteht die Kirche, berufen, um zu gehen. Und bestehend aus Menschen, die die Berufung Gottes zum Glauben gehört haben und die sich aufmachen. Und gehen und gehorsam sind. Und die von Jesus hören, folgt mir, vertraut mir, ich bin da. Und so hat vor 8 Jahren auch mittendrin als Kirche angefangen mit ungefähr 12 Leuten und der immer wiederkehrenden Frage von Gott, vertraut ihr mir? Und er fragt dich, vielleicht hat er dich schon gefragt, vertraust du mir? Folge mir nach. Vielleicht wirst du deine Familie nicht mehr so häufig sehen wie vorher. Aber ich bin da. Vielleicht wirst du Social Distancing erleben durch einen Virus im Jahr 2020. Aber denk nicht, dass du alleine bist. Ich bin da. Vielleicht versteht deine Familie oder deine Freunde dich nicht, weil es ihnen schwerfällt, diesem Gott zu vertrauen. Dann wunder dich nicht. Gott sagt, ich bin da. Da, folge mir, vertraue mir. Vielleicht vertraust du Gott auch noch nicht. Aber du spürst in dir den Wunsch danach. Vielleicht hast du heute das Gefühl, dass Gott zu dir spricht. Dann lass diesen Moment nicht einfach vorbeigehen. Es könnte eine Berufung, eine Einladung zum Glauben und zum Vertrauen sein. Sprich mit Gott. Sage ihm das. Sage ihm, was du nicht verstehst. Sage ihm, wo du ihm nicht vertrauen kannst oder sogar, wo du ihm eigentlich nicht vertrauen willst. Gott beruft heute immer noch zu einem neuen Leben im Vertrauen auf ihn. Und du und ich, wir können auf diese Einladung reagieren. Weil Jesus, das ist der einzige Grund, warum wir darauf reagieren können, weil Jesus durch das, was er getan hat, die Basis geschaffen hat, dass Gott mit so Leuten wie uns, ganz normalen Leuten, die nicht besonders begabt oder nicht besonders befähigt sind, seine Kirche bauen will und diese Welt erreichen will. Wir sind Teil der großen Geschichte. Es ist ein Abenteuer. Und es hat mit Loslassen und mit Losgehen zu tun. Aber es lohnt sich. Immer. Amen.